Bevor ich Ihnen sage, worum es heute geht und auch den Titel der Split-Predigt nenne, möchte ich zunächst mit ein paar persönlichen Worten beginnen. Nachdem ich in diesem Jahr vom Pfingstfest nach Hause zurückkehrte, da gab mein Vater mir einen Brief zu lesen. Und er hatte ihn am Samstag dem Postkasten entnommen und meinte, dass mich sein Inhalt bestimmt interessieren würde. Während ich ihn las, staunte ich nicht schlecht. Der Brief war von einem meinem Vater unbekannten Mann geschrieben, der, wie er selbst einleitete, an Jahren weit vorgerückt sei und der meinen Vater direkt ansprach. Doch warum war ich so erstaunt? Der alte Herr stellte meinem Vater in dem handgeschriebenen Brief eine Frage. Sie lautete: Was denken Sie über die Bibel? Und er fuhr fort zu sagen: Für manche ist sie nur ein altes Buch, für andere dagegen ist sie das aufgeschriebene Wort Gottes. Auf einer ganzen A4-Seite vermittelte er auf sehr freundliche und höfliche Weise durchaus eine gute Nachricht über die Zukunft dieser Welt, die er aus der Bibel ableitete, und zitierte dabei auch einige Schriftstellen. Doch wie ich beim Lesen erkennen musste, war es nicht die wirkliche gute Nachricht vom Reich Gottes, so wie wir sie verstehen dürfen. Er beendete seine Ausführungen mit dem Angebot: Wenn mein Vater mehr über das angesprochene Thema erfahren möchte, dann könne er gern Kontakt zu ihm aufnehmen. Andernfalls solle er seinen Brief als gut gemeinte Information betrachten. Mich beschäftigte dieser Brief noch längere Zeit und ich musste immer wieder daran denken. Da ist ein fremder Mann in einem offenbar hohen Alter, der meinem Vater mit Hingabe für die Bibel interessieren möchte. Und beim Lesen spürt man förmlich seine innere Freude und seine Erkenntnis, die er durch das Lesen des Wortes Gottes gewonnen hat und die er mit anderen teilen möchte, selbst wenn sie nicht in allen Punkten korrekt ist. Und ich dachte, wie viele Menschen würden wohl auf einen solchen Brief reagieren und die Einladung annehmen? Denn sicher war mein Vater nicht der Einzige, der einen solchen Brief erhielt. So möchte ich heute einmal der Frage nachgehen, ob es für diese oder eine ähnliche Art der Verkündigung des Evangeliums durch das direkte oder individuelle Ansprechen oder Aufsuchen einer Person eine biblische Grundlage gibt. Wir werden uns dabei an den Aufzeichnungen im Neuen Testament orientieren, wie zur Zeit Jesu Christi und der Apostel das Wort Gottes verkündet und gelehrt wurde, interessante Erkenntnisse sammeln und am Ende mit Sicherheit eine klare Feststellung machen. Die Split-Predigt trägt den Titel »Klopft Gottes Wahrheit an die Tür?« Schauen wir uns zunächst einmal an, wie zur neutestamentlichen Zeit das Wort Gottes gelehrt wurde. Als Christus als Mensch hier auf Erden lebte, da existierten bereits in Palästina und in der Diaspora zahlreiche Synagogen. Es ist nicht wirklich klar, wann sie entstanden, doch nach Rienickers Lexikon sind die ältesten außerhalb Israels entdeckt worden, die ins 2. Jahrhundert vor Christus zu datieren sind. Das griechische Wort Synagoge bedeutet Versammlung und bezeichnet eine Versammlung von Menschen, aber auch den Ort, an dem sich die Gemeinde zum Gottesdienst versammelte, so wie es in den jüdischen Gemeinden auch heute noch der Fall ist. Während der Jerusalemer Tempel mit dem mosaischen Opferdienst das zentrale Zentrum des Judentums war, hatten die Synagogen eine ganz andere Aufgabe. Sie waren wichtige religiöse, soziale und gemeinschaftliche Versammlungsstätten der Juden. Dort fanden Gottesdienste mit Gebet und Lesung der Heiligen Schriften statt, und sie wurden auch als Bildungsstätten für die Unterrichtung in diesen Schriften benutzt. Darüber hinaus dienten sie als zentraler Treffpunkt für verschiedene soziale und gemeindliche Aktivitäten, waren Orte der Gastfreundschaft, an denen umherreisende Rabbiner lehrten, und es wurden dort sogar Gerichtsverfahren durchgeführt. Dies einmal vorausgeschickt, wollen wir uns nun ansehen, wie das Evangelium damals durch Christus und die Apostel verkündigt wurde. Und dies möchte ich in drei Teilen behandeln. Fangen wir im ersten Teil mit Christus selbst an und lesen als erste gemeinsame Stelle Lukas, Kapitel 4, die Verse 14 bis 21. Und heute lese ich alles aus der Elberfelder Bibel, der Edition CSV. Lukas, Kapitel 4, angefangen in Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde über ihn ging aus durch die ganze Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er auferzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Tag des Sabbats in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Vers 20. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Jesus begann mit dem Lehren nach seiner Taufe und nachdem er aus der Wüste zurückkehrte, wo er von Satan versucht worden war. Und er erlangte schnell große Bekanntheit. Bereits am Jordan wird er von zwei der Jünger Johannes des Täufers mit dem Titel Rabbi angesprochen. Johannes 1, Vers 38. Neben der Bezeichnung für einen Lehrer hat das Wort auch die Bedeutung von groß in der Zahl, was sich wahrscheinlich auf die große Anzahl von biblischen Fakten bezieht, die sich ein Rabbiner erworben hat. Und ein solcher Gesetzeslehrer war von der jüdischen Öffentlichkeit dafür anerkannt und respektiert. Die Sabbatgottesdienste in der Synagoge waren strukturiert und beinhalteten neben Lobpreis und Gebet und Ermahnung das Lesen aus der Tora und aus den Schriften. Und gerade das Lesen aus den Schriften, wozu ja die Propheten gehören, wurde mitunter auch von Besuchern gestaltet. In jeder Synagoge gab es einen Synagogenvorsteher, dem die Leitung und Aufsicht beim Gottesdienst oblag. Und er bestimmte auch die Personen, die als Vorbeter und Lektoren fungieren sollten. Alles unterlag einer Ordnung. Und so wurde Jesus in dieser Aufzeichnung die Schriftrolle von Jesaja gegeben und er las einen Abschnitt daraus vor. Und gemäß dem Ablauf der Versammlung erwarteten seine Zuhörer zu diesen Versen auch eine Erklärung, die er dann seinen erstaunten Zuhörern auch gab. Es war die Synagoge, dieser gewohnte Ort der Zusammenkunft, den Jesus zur Verkündigung des Evangeliums nutzte. Bereits in den nachfolgenden Versen 31 bis 33, da erfahren wir, dass er auch in der Synagoge von Kapernaum lehrte, nachdem er in Nazareth verworfen worden war. Lesen wir nun Lukas Kapitel 4, die Verse 43 und 44, ein paar Verse weiter. Verse 43 und 44. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Synagogen von Galiläa. Hier finden wir eine umfassende Aussage zu den Synagogen von Galiläa. Manche Übersetzungen sprechen hier von den Synagogen Judäas. Doch vom Kontext her, wenn man besonders in Kapitel 5 weiterliest, ist es wahrscheinlicher, dass es doch eher die Synagogen Galiläas waren. Bis auf die alternative Fassung von Vers 44 gibt es keinen weiteren konkreten Hinweis für eine Synagoge in Judäa, in der er lehrte. Doch es lässt sich auch nicht ausschließen. Doch unabhängig davon, ob er in den Synagogen Judäas lehrte oder nicht, finden wir immer wieder in den Evangelien die Aussage, dass er die Menschenmassen, die ihm in großen Scharen nachfolgten, nicht nur in den Synagogen, sondern auch an anderen Orten in der Öffentlichkeit lehrte. Und dazu gehören nicht nur Orte in Galiläa, sondern auch solche in Judäa. Eine Aussage hierzu finden wir in Lukas Kapitel 23 und Vers 5. Als die Oberen des Volkes Jesus vor Pilatus verklagten und wo es heißt: Sie aber bestanden darauf und sagten: Er wiegelt das Volk auf, indem er durch ganz Judäa hin lehrt, angefangen von Galiläa bis hierher. Einen weiteren Beleg liefert uns Lukas Kapitel 13 und Vers 22. Auch diesen Vers lese ich vor, mit der Aussage: Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer, während er nach Jerusalem reiste. Um von Galiläa nach Jerusalem zu kommen, musste man natürlich durch Judäa reisen. Und damit sehen wir, dass er auch in dieser Provinz lehrte. Ein weiterer Ort seines Wirkens war natürlich der Jerusalemer Tempel, worauf ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Doch wollen wir nur einen Vers gemeinsam lesen, der die eigenen Worte Christi wiedergibt, die er dem Hohenpriester Hannas gab, als dieser ihn privat verhören wollte. Wir lesen ihn in Johannes 18 und Vers 20. Johannes 18, Vers 20. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Jesus sagt hier selbst, dass er stets öffentlich zu der Welt redete, was er, wie wir wissen, oftmals zu großen Menschenansammlungen tat. Und ganz ausdrücklich erwähnt er die Synagogen und den Tempel, was die Lehrstätten des Judentums waren und was die Synagogen betrifft, heute immer noch sind. Und er betont, dass er nichts im Verborgenen geredet hat. Und so finden wir auch keine Stelle, wo er gezielt irgendeine Person ansprach, um dieser privat die Schriften des Alten Testaments zu erklären und über das Reich Gottes zu predigen. Wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, dass er einerseits innerhalb der Synagoge oder im Tempel lehrte und außerhalb dann zum Volk sprach, wenn er aufgesucht und um Lehre und Erklärung gebeten wurde. Er drängte sich den Menschen nicht auf, sondern er tat, wozu er unter anderem gekommen war, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Matthäus 5, Vers 17. Das heißt, sie zu erklären und mit Sinngehalt anzufüllen und natürlich um Zeugnis zu geben, was das Reich Gottes natürlich mit einschließt, wie wir in Lukas 4, 43 gelesen haben. Bezüglich des Zeugnisgebens lesen wir jetzt eine Stelle gemeinsam in Johannes Kapitel 18 und Vers 37. Johannes 18, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Auf diesen letzten Satz, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, werde ich später noch einmal zurückkommen, denn er erklärt sehr gut, warum sein Wirken öffentlich war und er nicht versuchte, Einzelne mit seinen Worten zu überzeugen. Kommen wir nun zum zweiten Teil und verschaffen wir uns einen Überblick, wie die Apostel und die Jünger während des Wirkens Jesu Christi an der Verkündigung der Evangeliumsbotschaft beteiligt waren. Hierzu gibt es zwei markante Textstellen im Neuen Testament. Eine finden wir in Matthäus Kapitel 10 und die Verse 1 bis 15, bezogen auf die Anweisungen oder man kann auch sagen Befehle an die 12 Apostel. Und die andere Textstelle befindet sich in Lukas Kapitel 10, die Verse 1 bis 7, die uns über den Auftrag an die 70 Jünger informiert. Aus Zeitgründen möchte ich beide Stellen nachfolgend kurz zusammenfassen, doch sollten Sie die gesamten Passagen später einmal vollständig für sich lesen, um den detaillierten Aussagegehalt vollständig zu verinnerlichen. Die 12 Apostel, die von Christus die Fähigkeiten erhielten, die unreinen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen, sollten zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gehen, zu ihnen predigen und sagen, dass das Reich der Himmel nahegekommen ist. Zudem sollten sie Kranke heilen, Tote aufwecken, Aussätzige reinigen und Dämonen austreiben. Dies waren vollkommen eigenständige Aufgaben, an denen Christus selbst auch nicht in irgendeiner Weise mitwirkte. Die Gruppe der Jünger hingegen sollten paarweise in jede Stadt und jeden Ort vor Christus hergehen, wohin er selbst kommen wollte. Auch sie sollten sagen, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist, und zudem sollten sie die Kranken heilen. Doch gegenüber den Aposteln gibt es wichtige Unterschiede. Wir lesen in Lukas nichts vom Predigen und auch nichts vom Dämonenaustreiben. Sie sollten gezielt mit einer Botschaft an die Orte gehen, die Jesus ihnen benannte und zu denen er später nachkommen würde. Nicht nur ihre Befugnisse und Fähigkeiten, sondern ihr Auftrag war zeitlich und örtlich begrenzt. Jedoch enthalten beide Textstellen auch Aussagen Jesu Christi darüber, wie sie sich verhalten sollten, wenn sie in ein Haus eintreten würden. Und die Frage, die sich unweigerlich dabei stellt, ist die folgende. Belegen diese Stellen, dass sie, nachdem sie in das Haus eintreten würden, dort auch predigen oder missionieren sollten? Wir wissen ja, dass manche christlichen Gemeinschaften glauben, dass dies ein effektiver Weg ist, um den großen Missionsbefehl zu erfüllen und dass Christen im ersten Jahrhundert ihre Botschaft öffentlich und von Haus zu Haus verbreiteten. Und so lese ich Ihnen die betreffenden Verse aus Matthäus 10 und Lukas 10 einmal vor und gehe anschließend näher darauf ein. Zunächst die Apostel betreffend in Matthäus 10, die Verse 11 und 12. Matthäus 10, Verse 11 und 12. Vers 11. In welche Stadt aber oder in welches Dorf irgend ihr eintretet, forscht nach, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und jetzt zu den Jüngern in Lukas 10, die Verse 5 und 7. Lukas 10, Verse 5 und 7, Vers 5. In welches Haus irgend ihr aber eintretet, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und jetzt Vers 7. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie euch anbieten, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Wenn wir den Kontext zu den Versen lesen, dann wird deutlich, was hier ausgedrückt werden soll. Es geht nicht um ein Predigen oder Missionieren, sondern eindeutig um Gastfreundschaft. Sowohl die Apostel als auch die Jünger sollten dort einkehren, wo man ihnen für die Zeit, die sie für ihre Aufgabe benötigten, dauerhaft einen Aufenthalt anbieten würde. Sie hatten ja nichts weiter bei sich, außer das, was sie am Leibe trugen, und brauchten daher mindestens Nahrung und Obdach. Der Kommentar von Albert Barnes schreibt ergänzend zu Matthäus 10, Vers 11 folgendes. Wer darin würdig ist, das heißt, wer darin einen solchen Charakter hat, dass er bereit ist, euch Gastfreundschaft zu gewähren und euch freundlich zu behandeln. Dies zeigt, dass sie sich nicht unnötig der Gefahr aussetzen sollten, beleidigt zu werden. Und dort bleibt, und wie Lukas hinzufügt, geht nicht von Haus zu Haus, bedeutet, sie sollten sich mit einem Haus begnügen, nicht wie ein Landstreicher und Bettler umherziehen, nicht den Anschein erwecken, faul und wechselwillig zu sein, nicht unzufrieden mit der Gastfreundschaft der Menschen erscheinen, sondern zeigen, dass sie regelmäßige, wichtige Aufgaben hatten, dass sie ihre Zeit schätzten, dass sie bereit waren, sich der Arbeit zu widmen und sich nur auf die Aufgabe konzentrierten, für die er sie gesandt hatte. Genau wie bei Christus fand das Wirken der Apostel in der Öffentlichkeit statt. Die Jünger hingegen hatten mehr die Funktion, das Kommen Christi in die jeweilige Stadt anzukündigen. Der Kommentar von Gill teilt hier einen interessanten Gedanken mit, in dem er schreibt, die Jünger würden seine Vorboten und Vorläufer sein, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen würde, um die Einwohner davon in Kenntnis zu setzen und sie durch ihren Dienst auf seine Ankunft vorzubereiten, so wie Johannes der Täufer, der in einem bedeutenderen Sinne der Vorbote und Wegbereiter Christi war, ihm in seinem Dienst voranging und ihm den Weg bereitete. Soweit der Kommentar von Gill. Ihr Wirken war ein Zeugnis über das Reich Gottes an die Öffentlichkeit und nicht das Mitteilen von Glaubensüberzeugungen oder gar irgendwelche Bekehrungsversuche. Nachdem wir gehört haben, wie die Apostel ihre Aufgabe während der Zeit des Wirkens Jesu Christi ausführen sollten, betrachten wir nun im dritten Teil die Zeit der Apostel nach Christi Auferstehung. Nachdem am Pfingsttag der Heilige Geist gegeben wurde und sie mit der Verkündigung des Evangeliums begannen, taten sie dies zunächst in Jerusalem und gingen hierzu in den Tempel, das zentrale Heiligtum der Juden. Viele Stellen in der Apostelgeschichte sagen uns dies, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Vers 46, wo wir erfahren, dass die Jünger täglich einmütig im Tempel verharrten, oder auch Apostelgeschichte 4, Vers 1, als Petrus und Johannes gerade den Gelähmten geheilt hatten und auch als der Engel, der sie aus dem Gefängnis befreite, ihnen konkret diesen Auftrag gab, nämlich dem Volk die Worte des Lebens zu lehren. Das steht in Apostelgeschichte 5, Verse 40 bis 42. Ich korrigiere, Apostelgeschichte 5, Verse 20 bis 21. Doch in diesem Kapitel gibt es eine interessante Stelle, die wir jetzt gemeinsam lesen wollen und zu der dann etwas gesagt werden muss. Wir lesen sie in Apostelgeschichte 5, Verse 40 bis 42. Apostelgeschichte 5, angefangen in Vers 40. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden, und ließen sie frei. Sie nun gingen vom Synhedrium weg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Vers 42. Und jeden Tag im Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Sagt uns diese Stelle, dass die Apostel doch die Privathäuser aufsuchten, um den Menschen ungebeten Jesus Christus zu verkünden und zu lehren? Für den Moment lautet die Antwort nein. Doch ich werde mit einer weiteren Schriftstelle hierauf später zurückkommen und dann die Erklärung dazu geben. Wir haben nun die Apostel das Evangelium außerhalb von Jerusalem verkündigt. In Apostelgeschichte 8, Verse 5 bis 6 lesen wir über Philippus, der in eine Stadt Samarias ging und ihnen Christus predigte. Und wir erfahren, dass auch hier Volksmengen einmütig auf das achteten, was von ihm geredet wurde. Später kamen auch Petrus und Johannes, um ihnen die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Und wir lesen in Vers 25, dass sie, Zitat, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, nach Jerusalem zurückkehrten und das Evangelium vielen Dörfern der Samariter verkündigten. Zitat Ende. Wie Christus traten die Apostel in der Öffentlichkeit auf und gemäß den Worten Jesu Christi in Apostelgeschichte 1, Vers 8, waren sie nunmehr seine Zeugen von Jerusalem ausgehend bis an das Ende der Erde. Doch was war mit den Synagogen? Inwieweit waren sie noch von Bedeutung dafür? Besonders aus dem Wirken von Paulus wissen wir, dass sie zweifellos weiterhin eine große Bedeutung hatten. Er suchte sie auf, um dort zu lehren, und tat dies bereits unmittelbar nach seiner Bekehrung in Damaskus. Das lesen Sie in Apostelgeschichte 9, Vers 20. Und Paulus, der, wie er selbst von sich sagte, nach dem Gesetz ein Pharisäer war und demzufolge genauestens wusste, was das Gesetz erforderte und wie es nun richtig verstanden werden muss, lehrte an den Sabbaten in diesen jüdischen Begegnungsstätten. Eine Rede von ihm wird uns im 13. Kapitel der Apostelgeschichte gegeben und er war dort sehr erfolgreich. Wir lesen in Vers 43, dass ihm viele der Juden und Proselyten folgten und erfahren in Vers 44, dass sich am folgenden Sabbat sogar fast die ganze Stadt versammelte, um das Wort Gottes zu hören. Doch neben der Verkündigung in den Synagogen und an anderen öffentlichen Orten spielten auch die Häuser eine wichtige Rolle. Und so komme ich noch einmal auf Apostelgeschichte 5, Vers 42 zurück. Und hierzu lesen wir jetzt einmal ergänzend Apostelgeschichte 20, die Verse 20 bis 21. Apostelgeschichte, Kapitel 20, angefangen in Vers 20. Dort sagt er zu den Ältesten von Ephesus, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Vers 21. Indem ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße, besser Reue, zu Gott und dem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Wenn wir hier, wie auch in Kapitel 5, Vers 42, von einem Lehren und Verkünden in den Häusern lesen, dann hat dies nichts damit zu tun, dass die Apostel individuell Menschen von Tür zu Tür aufsuchten, um denen, die ihnen zufällig öffnen würden, von ihrer Lehre und vom Glauben zu überzeugen. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Sie wurden in die Häuser eingeladen von denen, die für das Wort Interesse zeigten, die mehr wissen und die ihre Fragen beantwortet haben wollten. In Römer Kapitel 16, Vers 5 und in 1. Korinther 16, Vers 19, da wird gezeigt, dass sich bekehrte Gläubige in Privathäusern versammelten, um sich dort unter anderem lehren zu lassen. Hierzu möchte ich zwei Kommentare vortragen, die ich aus einer Frage und Antwort zu diesem Thema auf unserer englischen Internetseite entnommen habe. Ein Kommentator erklärt, Zitat, Paulus' Dienst von Haus zu Haus steht im Gegensatz zu seinem öffentlichen Dienst und bezieht sich wahrscheinlich auf Hauskirchen. Wenn dem so ist, war jeder Älteste möglicherweise der Aufseher einer Hauskirche. Paulus predigte und lehrte. Zitat Ende. Ein anderer Kommentar schreibt, Zitat, das Privathaus war ein Zentrum intellektueller Aktivität und der übliche Ort, an dem viele Arten von Rednern und Lehrern ihrer Arbeit nachgingen. Der Redner konnte sein eigenes Haus nutzen oder wurde eingeladen, in einem anderen Haus zu sprechen oder zu lehren. Dies waren private Veranstaltungen, zu denen das Publikum auf Einladung kam. Zitat Ende. Die Apostel führten ihren Auftrag genau so aus, wie Christus es ihnen in Matthäus 10 aufgetragen hatte. Jedoch mit dem Unterschied, dass die Verkündigung des Evangeliums nun nicht mehr auf die Israeliten beschränkt war. Die Anweisungen oder Befehle, von denen ich sprach, sie galten weiterhin. Wir finden sogar Beispiele in der Apostelgeschichte, wo wir von Menschen lesen, bei denen sich die Apostel der Anweisung Christi gemäß aufhielten, also diejenigen, die würdig waren, wie wir es in Matthäus 10, Vers 11 gelesen haben. Würdig, bei ihnen zu bleiben, da sie aufrichtige Gastfreundschaft übten, ohne irgendwelche Gegenleistung zu erwarten. Anführen möchte ich hier als Beispiel Simon den Gerber, über den in Apostelgeschichte 9, Vers 42 geschrieben ist. Soweit unsere dreiteilige Betrachtung, wie die gute Nachricht vom Reich Gottes durch Jesus Christus und die Apostel zur damaligen Zeit verkündet wurde. Und so möchte ich noch einmal kurz auf Johannes Kapitel 18 und Vers 37 zurückkommen, wo Christus die Worte spricht, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Was bedeutet dieser Satz? In 2. Korinther 6, Vers 2, da zitiert Paulus Jesaja, Kapitel 49, Vers 8, in dem er sagt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Doch entgegen der Auffassung vieler namenschristlicher Kirchen, dass wir für alle Zeit verloren sind, wenn wir jetzt nicht gerettet werden, ist es wichtig zu verstehen, dass es keinen festen Tag des Heils gibt, sondern dass dieser Tag für jeden Menschen individuell kommt. Sie erkennen nicht, dass Gott die Berufung ausspricht, und zwar zu seiner eigenen Zeit. Gott, der Vater, muss einen Menschen ganz gezielt zum Heil berufen. Bei uns hat er dies bereits heute getan, anderen wird diese Gnade erst später gegeben. Christus spricht in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und diese entscheidende Wahrheit wird in Vers 65 noch einmal wiederholt. Und um zu Christus gelangen zu können, gehört auch, vom wahren Evangelium vom Reich Gottes gehört zu haben. Und dazu müssen alle Aspekte, die das Evangelium betreffen, dauerhaft zu einem Zeugnis verkündet werden, damit sie für einen Menschen genau dann verfügbar sind, wenn Gott ihm das Verständnis hierfür geben will und er auf die Botschaft reagieren kann. Und dann, wenn er es hört, bereit ist, einen neuen Weg zu gehen, einen Weg der Wahrheit, der mit der Bekehrung beginnt und im ewigen Leben enden soll. Schauen wir uns hierzu als letzte Bibelstelle an, was die Zuhörerschaft Petrus fragte, nachdem sie seine öffentlich gehaltene Pfingstpredigt gehört hatten. In Apostelgeschichte 2, Verse 37 bis 38 und auch Vers 41. Apostelgeschichte 2, angefangen in Vers 37. Als sie aber hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber spricht zu ihnen: Tut Buße, auch hier wieder richtig bereut, kehrt um, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und dies beschreibt hier auch jene, von denen Christus in Johannes 18, Vers 37 spricht. Menschen aus der Wahrheit, die seine Stimme, die Stimme Gottes, hören. Die Apostel lehrten in der Synagoge, sie lehrten in den Häusern der Mitglieder, sie gingen in Häuser, wenn sie eingeladen wurden, und Paulus stand sogar in der Mitte des Areopax, wo er die Wahrheit Gottes predigte. Damals wie heute gab und gibt es viele Möglichkeiten, die Wahrheit zu predigen, ohne von Tür zu Tür zu gehen. Oder, wie im Fall meines Vaters, einen Brief zu erhalten, der sein Interesse für das Wort Gottes wecken sollte. Heute ist es die Aufgabe von Gottes wahrer Kirche, das Verkündigungswerk Jesu Christi und seiner Apostel bis zum Kommen des Herrn fortzusetzen und die Mitglieder mit geistlicher Nahrung zu versorgen und ihnen die Schriften zu erklären. Und dazu gehört das Lehren des Wortes Gottes an jedem Sabbat dem Vorbild der Bibel gemäß. Gottes Wort wird auch heute durch seine wahre Kirche gepredigt und verkündet. Aber es ist Gott, der einen Menschen, den er nach seinem eigenen Zeitplan zum Heil berufen will, zu dieser Quelle der Wahrheit hinführen wird.